Der David wird König über Israel.
Oh, unglaublich. Wir haben es geschafft. Wir rufen mal 12 Alter von Teacher, dass wir endlich so weit sind, dass er endlich König wird. Und wann haben wir es das erste Mal gehabt von seiner Berufung? Das erste Mal. Miri wird noch vieles mehr sagen zu dieser Thematik, die ich ganz, ganz wichtig finde. Aber ich denke, es ist ein idealer Zeitpunkt, um vielleicht so ein bisschen historischen Zusammenhang zu geben, wie er auch irgendwo, vor allem neben natürlich viel vom Herr, zu dem Platz gekommen ist, den er jetzt hatte. Und wir werden heute eigentlich miteinander 2. Samuel 5 anschauen. Und es ist so interessant, von jetzt an ist es so, dass die Geschichte von David sowohl im Samuel, weil in der Chronik aufgeschrieben ist. Das heisst, man hat zum Teil ganz, ganz interessante, ergänzende Elemente. Und Tommy, wer weiss, ich habe etwas Wichtiges heute Morgen vergessen. Vielleicht wird es tatsächlich heute Abend noch besser. Glaube ich ja nicht. Ja, du vorhin warst fast nicht schlagbar gewesen. Was für ein Kompliment. Hei, hei, hei. Genau. 2. Samuel 5, hat ich die ersten 2-3 Verse lesen und nachher ein paar Abschnitte aus der Chronik dazu nehmen, um zu zeigen, was passiert ist wirklich. Weil das ist für mich schon sehr faszinierend zu sehen, wie beeindruckend die Situation dann schlussendlich war. 2. Samuel 5, ab Vers 1. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon damals, als Saul über uns König war, führtest du Israel in den Kampf und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Das ist die Situation, wo heute der Anfang ist von der Geschichte, wo man auch schaut, was sind die ersten Schritte, die David gemacht hat, aber ich werde mit nachher schnell schauen, wie er dahergekommen ist, weil für mich das extrem faszinierend war, zum Anschauen. Und zwar wird die anfangen mit nach 1. Chronik 12, so ab Vers 15, 16. Zum Schauen, wie das war. Hey, hallo. Und zwar damals schon in Ziklag. Mögt ihr noch erinnern, Ziklag? Die Stadt, die er bekommen hat, ich weiß den Namen immer noch nicht vom König, habe ich vergessen. Und fertig. Selten passiert mir das, aber es ist so. Und der hat in die Stadt gegeben und dort ist er her mit diesen 600 Mann. Am Anfang. Am Anfang. Und jetzt müsst ihr hören, was passiert ist in Ziklag mit der Zeit nachher. Ab Vers 15. Diese waren von den Gaditern, und vorher hat schon eine ganze Liste, wer gekommen ist, so. Hauptleute im Heer, der geringste über 100, der größte über 1000. Diese sind, die über den Jordan gingen im ersten Monat, als es voll war, bis zu beiden Ufern und alle Täler gegen Osten und Westen abriegelte. Also, unter widrigsten Umständen sind die dort durchgekommen und sind dann dort zum David gekommen. Es kamen auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste. David aber ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen, kommt ihr in Frieden zu mir, um mit mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List, um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unser Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasai, den Obersten der 30, und er sprach, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir. Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Dann nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Schar. Und von Manasse fielen sie ab zu David, als er den Philisten auszog gegen Saul zum Kampf. Er aber half ihnen nicht, denn die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn wieder weg und sprachen, wenn er wieder zu Saul, seinem Herr, überginge, so könnte es uns den Hals kosten. Als er nun nach Ziklag zog, fielen ihm zu Manasse, Adnach, Josadat, Jedaiel, Michael, Josabat, Elihu, Ziletai, Oberste über 1000 in Manasse. Und die halfen David gegen die Rotten, denn sie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute übers Heer. So kamen alle Tage einige zu David, ihm zu helfen, bis ein großes Heer wurde, wie ein Heer Gottes. Der David in seiner Zeit auf der Flucht hat ein Heer gesammelt. Nicht nur 600 Mal, ein Heer. Und das Heer war das Heer, das am Abner schlussendlich unter dem Joab absolut gross gemacht hat. Darum hat Juda auch Israel mögen besiegen nachher. Weil der Herr dem David immer mehr und mehr und mehr Leute zugeführt hat, zu einem richtig grossen Heer. Und so ist er nachher König geworden über Israel, in Hebron, und hat dann auch die Israeliten immer mögen besiegen. Und seine Macht hat immer mehr zugenommen und die fiel Israel immer mehr ab. Bis der Abner schlussendlich gefunden hat, hey, blasen wir zu, solche Schwachsinn, eigentlich wissen wir schon lange, jetzt führen wir das ganze Volk. Jetzt führen wir das ganze Volk Israel zum David, weil das seine Verheißung ist. Und das haben sie offensichtlich auch gewusst hier. Haben wir auch vorhin gelesen, ganz am Anfang. Und nachher ist auch interessant, sie sind dann zusammengekommen und haben wir vorhin gelesen, die Ältesten kommen und haben dort nachher gesagt, wir wollen zu dir kommen, zu dir David als König. Und ich werde jetzt noch lesen, einen Abschnitt, den folgenden Abschnitt im gleichen Kapitel, 1. Chronik 12, ab Vers 24, was näher war, und jetzt müsst ihr hören. Die Ältesten sind gekommen, aber nicht ganz alleine. Und diese sind all die zu Heeresdienst gerüsteten Männer, die zu David nach Hebron kamen, um das Königtum Sauls von ihm zuzuwenden, nach dem Wort des Herrn. Aus Juda 6.800, die Schild und Spieß trugen, gerüstet zum Heeresdienst. Aus Simeon 7.100 streitbare Helden für den Heeresdienst. Aus Levi 4.600, Leviten sind normalerweise nicht in Krieg gezogen. He? Die sind befreit vom Wehrdienst. Und Jojada, der Vorsteher über das Haus Aaron, ohne Levit, mit 3.700. Und Zadok, der ist Priester geworden nachher, ein junger streitbarer Held mit seiner Sippe, 22 Hauptleute. Aus Benjamin, den Brüdern Sauls, kamen 3.000, denn bis zu dieser Zeit gibt noch viele von ihnen zum Hause Sauls. Aus Ephraim kamen 20.800 streitbare Helden und berühmte Männer in ihre Sippen. Vom halben Stamm Manasse 18.000, die namentlich bestimmt waren, dass sie kämen und David zum König machten. Aus Issachar, das erkannte und wusste, was Israel zu jener Zeit tun sollte, kamen 200 Hauptleute, 200 Strategen, 200 Männer, die genau gewusst haben, was die Zeichen der Zeit sind, wie man muss Krieg führen, wie man muss einen Kampf führen, wie man muss kämpfen, damit man gewinnt, und was die Zeichen der Zeit waren. Strategische Männer, 200. Und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Von Sebulon wehrfähige Männer zum Kampf gerüstet mit allerlei Waffen, 50.000. David einmütig zu helfen, von Naphtali 10.000 Hauptleute mit den 37.000 Schild und Spieß, von Dan zum Kampf gerüstet 28.600, von Asser wehrfähige Männer gerüstet zum Kampf 40.000, von jenseits des Jordans, von den Rubeniten, Gaditern und Halmstamm Manasse 120.000 mit aller Waffen zum Kampf. Alle diese Kriegsleute in Heeresordnung kamen von ganzem Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch war das ganze übrige Israel eines Herzens, dass man David zum König machte, und sie waren dort bei David 3 Tage, aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten sich für sie gesorgt. Auch die, die ihnen nahe waren, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali, brachten Nahrung auf Eseln, Kamelen, Maultieren, Rindern, Brot, Kuchen von Feigen und Rosinen, Wein, Öl, dazu Rinder und Schaf in Menge, denn Freude war in Israel. Es sind nicht nur ein paar Ältesten gekommen. Mehrere Hunderttausend Krieger sind gekommen, um den David König zu machen, über ganz Israel. So hat Abner eine Vorarbeit geleistet, wo schlussendlich David eine riesige Armee zugefallen ist. Und mit dieser Armee hat er dann Zeug gemacht. Das schauen wir dann später noch an. Und jetzt mit euch den Abschnitt noch lesen, wo wir zusammen anschauen wollen, und mir wirklich Platz geben, dass sie die Gedanken, die sie hat, über die Zeit von David hier wirklich entsprechend auch teilen kann, weil sie wirklich, wirklich interessant sind. Einfach noch einmal jetzt der Zusammenhang, die Situation, oder? Regierte 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Und nachher, und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich vertreiben. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Da sprach David an jenem Tage, wer die Jebusiter schlägt und den Schacht erreicht und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David in der Seele verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. So wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids, und David baute ringsumher von Milon an nach innen zu. Und Davids Macht nahm immer mehr zu, und der Herr, Gott Zebot, war mit ihnen. Und hier nahm der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, dass sie David ein Haus bauten. Und David erkannte, dass er ihn als König wiederhin bestätigt und sein Königstum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind. Shamua, Shobab, Nathan, Salomo, Ibhar, Elishua, Nefeg, Jaffia, Elishama, Eliada und Eliphelet. Da, Die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich David zu bemächtigen. Als das David erfuhr, zog er hinab nach der Bergfeste, aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Willst du ihm meine Hand geben? Der Herr sprach zu David, zieh hinauf, ich will die Philister in deine Hand geben. Und David kam nach Baal Perazim und schlug sie dort und sprach, der Herr hat die Reihen meiner Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man den Ort Baal Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück, David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn, der sprach, du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst zum Baka-Walde her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baka-Bäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen, vor ihr herzuschlagen, das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Geba an, bis dahin, wo es nach Geser geht. Das war der Anfang von Davids im Königtum. Eine neue Stadt, über das werde ich noch einiges sagen nachher, und er hat jetzt gemacht, was schon lange der Auftrag war vom Saul, gegen die Philister zu kämpfen und sie zu besiegen. Bevor ich aber meine Gedanken weitergebe, habe ich wirklich jetzt meine Zeit gegeben für die Sachen, die sie sich überlegt hat, die ich ganz, ganz spannend finde, über dem, was David gemacht hat.
Guten Abend zusammen. Hallo zusammen, schön sind ihr da.
Das ist immer gut, wenn ihr allein da seid.
Genau, das spricht prophetisch gewesen, vorher, dass du nur noch für mich predigst, wenn ich dir Leiden komme.
Ja, also, so prophetisch bin ich selbst. Und das Wort für Weisheit ist glaube ich auch nicht gewesen.
Gut, unser David fühlt sich häufig schon mit dem so verbunden, wenn wir ihn schon so lange begleiten. Er ist einfach ein richtiger Kollege geworden. Der Ischboschet ist ermordet worden. Das heisst, der David ist allein König jetzt. Ich lese noch einmal die ersten drei Verse. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. Tatsächlich, der David ist König über ganz Israel. Ab jetzt, ab heute, ab dem Sonntag, haben wir das. Alle Stämme sind gekommen. Sie haben jetzt auch plötzlich ein gutes Gedächtnis gehabt und haben sich an die Sachen erinnert. Trotzdem, als der Saul früher König war, hast du uns David hin und her geführt. Er war der Feldherr zu dieser Zeit. Sie haben sich an Gottes Wort erinnert und haben gewusst, dass der David den Auftrag hat, das Volk Israel zu weiden. Das Volk Israel hat sich erinnert, wer der David früher war und was Gott mit ihm vorhat. Der David ist der vorgesehene Hirte und König über Israel. Und das ist wirklich der krönende Abschluss von dieser Verheißung und von dem Weg. Von dem langen Weg. Etwa 15 war der David, als er zum König gesalbt wurde, vom Samuel. Die zweite Salbung hatte er mit 30, als er König von Juda wurde. Und jetzt, heute mit 37, der König von ganz Israel. 20 Jahre war da dazwischen. 20 Jahre, wo voller Bedrohungen waren, Bedrängnis, Zweifel, Schwäche usw. Doch Gott hat die Zeit von diesen 20 Jahren zugelassen, um im David einen königlichen Charakter zu machen. Vorhin hat der Mark vorgelesen, wer da alles gekommen ist. Das waren Männer, das waren Hauptmänner, x Tausende von Kriegern. Einfach so, mit 15, den Bübel dort hinzustellen, das hat nie funktioniert. Der wäre unsicher gsi, er wäre stolz und minderwertig aufs Höchste gsi, gerade gleichzeitig. So viele Leute kommen wegen mir, das hat so einen Charakter nie aushalten können. Der David war loyal gewesen, in erster Linie zu Gott, aber auch in dieser ganzen Zeit zu denen, die von Gott erwählt worden sind. Haben wir immer wieder gehört, wie loyal das er war im Saal gegenüber. Er war ein Mann, der trotz Not, grosser Not, eine Herzveränderung hatte. Er ist auch in diesen 20 Jahren nicht ins Selbstmitleid gefallen und auch nicht in die Rache. Die Menschen sind gerne zu ihm gekommen, sie haben sich wohlgefühlt unten rum. Er ist in diesen 20 Jahren zu einem geistlichen Hirte hergewachsen. Und schliesslich hat Gott ihn selber Schritt für Schritt zu dem König gemacht. Auch zuerst nur über Juda, auch das, du bekommst noch nicht alles, hat einfach alles zu seinem Weg gehört. Bis jetzt, wo er alle Stämme gehabt hat. Und plötzlich, es erstaunt ihm schon ein bisschen, das Volk kommt und keine Fragen und keine Zweifel mehr hat, als der David sei König sei. Das ist 20 Jahre im Raum gestanden. Jeder mehr oder weniger hat es gewusst. Und jetzt, heute, ist es da gewesen. Jetzt habe ich so einen kurzen Einschnitt aus unserem Leben. Er ist gesalbt worden, 20 Jahre, bis seine Berufung angefangen hat. Der David ist nachher 40 Jahre König. Ich habe mir überlegt, wer hat 40 Jahre die gleiche Arbeitsstelle? Ich habe gedacht, der Richard bringt es vielleicht her. Wie viele Jahre hast du schon in dieser Schreinerei?
Aha!
Eben, das haben wir daheim überlegt. Der Urs habe ich noch 25 jetzt gerade gehabt. Das ist ja schon recht viel, ja. Also 40 Jahre, nach diesen 20 Jahren hat er den 40 Jahre den Job gehabt. Der Adi schafft es nicht. Du hast zu viel gewechselt, die jungen Jahre. Genau. Aber was, ich habe mir noch überlegt, dann, wo er vom Samuel zum König gesalbt worden ist, das kann auch sein für unser Leben, wie die Entscheidung für Jesus. Ja, Jesus, ich bin dein Kind. Dann mit 15. Ich weiss nicht, wie alt du warst, wo du dich für Jesus entschieden hast. Aber nachher kommt ein Weg. Und manchmal fragen mich so unterwegs, was ist denn meine Berufung? Was ist für mich? Was hat der Herr für mich geplant? Wo ist meine Berufung? Und ich glaube, das ist nicht eine gute Frage. Die müssen wir gar nicht wissen, so genau manchmal. Wir können einfach jetzt, heute und jetzt leben, in dem, dass wir ein Zeugnis sind, in dem, dass wir für andere beten, in dem, dass wir das machen, in dem, dass wir gut tun, in dem, dass wir das machen, was gerade ansteht. Wir müssen uns nicht immer fragen, bin ich am richtigen Ort, bin ich am richtigen Platz. Manchmal verpassen wir das Leben ein bisschen mit dieser Frage. Der Herr lenkt uns dann schon. Ich merke, wie wenn unser Auto fährt, bringt uns der Herr schon an den richtigen Ort her. Wenn wir einfach stehen, ist es schwierig, ein Auto zu renken. Ich merke, wie es ist einfach wichtig, dass wir fahren. Und dann bringt uns der Herr an den richtigen Ort her. Stellen wir uns ihm immer wieder zur Verfügung. Und sagen wir auch, Herr, ich habe keine Ahnung, was du mit mir machen willst, aber hier bin ich. Vielleicht kommen schwierige Umstände. Situationen in unserem Leben, die nicht einfach sind, die hat der David noch und noch und noch. Ich frage mich manchmal, was er sich vorgestellt hat, ist zum König gesagt und dann ist er verfolgt bei den Philisterinnen. Es hat alles nicht nach dem ausgesehen und nicht nach dem gestimmt, was ihm eigentlich verheissen worden ist. Denke ich in dieser Situation, oh, ich bin schuld, ich habe etwas falsch gemacht. Immer trifft es mich. So schnell sind wir in dem Innen. Immer ich und ich mache es falsch und hätte genommen und was habe ich alles falsch gemacht, was habe ich alles falsch gemacht. Und wenn wir in die Mülle kommen, das kann immer wieder drehen. Wo war mein Fehler gewesen? Was habe ich falsch gemacht? Und dafür ist Jesus schon lange gestorben. Studiert nicht an dem herum, gebt nicht dem Zeit, ich bin Opfer, gebt nicht diesen Fehler Zeit, sondern überlegt euch viel mehr, was will ich der Herr ändern? Wo will mich der Herr schleifen? Wo will er mein Denken, mein Handeln ändern? Sind wir gewunderig in diesen Situationen, die nicht stimmen? Was will der Herr mit mir? Was hat der Herr vor? Was will er mir sagen? Herr, gib mir Ohren, die hören können, was du mit dieser Situation willst. Und dort drinnen auch lohne ich andere Stimmen in mein Leben nie. Viel Zeit redet der Herr nicht direkt zu uns, sondern braucht irgendwelche Menschen. Das müssen nicht oberfromme Antworten sein, das muss nicht irgendetwas sein, aber lohne ich grundsätzlich andere Stimmen in mein Leben nie. hat der David auch gemacht. Oder tun wir einfach die Sachen selber beantworten. Und wenn wir selber beantworten, sind wir so schnell in unserem eigenen Minderwert- und fehlerorientierten System. Und ich merke immer wieder, das bringt uns nie nachher. Mir hat vor manchem Jahr das Franzi Noack mal gesagt, ich weiss die Situation nicht mehr genau, ich hatte Stress mit Menschen, Stress um mich herum mit Menschen, wie was, ich weiss es noch. Da hat mir das Franzi einfach den Satz gesagt, denk doch mal, du seist einfach ein Segen für die Menschen. Irgendwann habe ich 100'000 Mal gedacht seitdem, Miriam, du bist ein Segen für die Menschen. Und ich habe gemerkt, das hilft mir, mich nicht zurückzuziehen. Mich nicht zu separieren, nicht zu denken, ah, die anderen, Miriam, denk, du siehst schon mal. Und manchmal sind es einfach so Sätze, die uns jemand sagen kann, die ich Stimme von uns sehen lasse, die so etwas anderes machen können. Frage ich um Rat, lasse ich Stimme zu. Kann Gott durch andere Menschen zu mir reden? Im Römer 8, 28 heisst es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Manchmal, der Vers, habe ich auch schon, oh, der Vers, haben wir schon so manchmal gehört und, oh, er kann uns so ganz auf eine falsche Fährte bringen. Und ich weiss, manchmal stimmt das vordergründig nicht so ganz. Es fühlt sich in meinem Leben manchmal nicht so an. Aber für was braucht der Herr den Weg, den ich jetzt gerade laufe? Für was braucht der Herr die schwierige Zeit? Was will er mir sagen? Wo will er mich schleifen? Wo will er mich verändern? Wo will er mich parat machen für eine Situation, die in die Zukunft wird kommen? Wo ich noch nicht weiss, wie sie sich anfühlt. In dem Raum, der in dem Moment auf eine David geprasselt ist, all die Menschen, die ihm anhängen wollen, das ist Popstar XXX, das ist der Luca Henni nichts mehr dagegen. Und das musst du zuerst mal können haben. Und für das hat er die Charakterschulung gebraucht. Und der Herr will dich und mich schulen. Er bringt uns manchmal in schwierige Situationen, dass wir etwas lernen und dass wir später dann mal richtig handeln können. Darum gehen wir nicht auf die Schiene von Minderwert und von Mir ist ein Beispiel in Sinn
gekommen. Ich kann es selber übersetzen.
Genau. Du wolltest es schnell übersetzen.
Nein, es ist aber sehr, sehr breit. Du weißt genau, was euch so «Ah» ist. Ihr kennt euch so
Genau. Es hat mal ein Mann mega teuer immer müssen Wasser kaufen. Und dann hat er gedacht, das ist mir jetzt verleidet. Er hat ihm angerufen, der Brunnenbohrungen macht. Dann ist er zu ihm gekommen und hat angefangen zu bohren. Und hat kein Wasser gefunden. Der Bohrer hat gesagt, los, es ist mega trockenes Land. Ich finde kein Wasser. Du zahlst jetzt schon alles. Die ganze Bohrung zahlst. Was soll ich machen? Dann hat der Mann überlegt und gesagt, doch, bohr noch weiter. Und ist noch 10 cm gegangen und ist auf einen Fluss gestoßen. Und der Mann hat lebenlang gratis Wasser gehabt. Und manchmal braucht es in unserem Leben noch die 10 cm. Und der Durchbruch kommt. Hören wir nicht gleich auf. Vertrauen auf den Herr bis innen raus. Manchmal kommt es im Sekt doch im Herab, es nützt nichts. Aber bleibt dort dran, noch 10 cm. Und er ist auf einen Fluss gestossen. Ein Vater ist mit seinem Sohn, Gott campen hat er wollen. Haben alles gepackt, sind losgegangen. Vater konnte nicht eine Karte lesen. Der Sohn war noch zu klein, zum Karten lesen. Sie sind losgelaufen. Der Vater hat gemeint, die Wanderung geht etwa 4 Stunden bis an einen schönen Fluss. Die Wanderung ist viel länger gegangen. Als sie 6 Stunden gelaufen sind, ist es langsam dunkel geworden. Und hat der Vater gesagt, los, jetzt müssen wir campen. Wir können nicht weiterlaufen, sonst werden wir von der Dunkelheit überrascht. Das geht nicht. Sie haben an einem grusigen Ort, der nicht schön war, schräg im Zeug probiert, das Zelt aufzustellen. Und nachher ist ein Wanderer gekommen und hat gesagt, hey, was macht ihr da? Er sagt, ja, wir übernachten, dass wir nicht von der Dunkelheit überrascht werden. Und hat er gesagt, hier kommt noch mit. 10 Minuten später war die schönste Gegend an einem Fluss, eine Waldlichtung, einfach herrlich. Manchmal müssen wir noch 10 Minuten weiterlaufen. Und es kommt. Noch 10 Meter graben, noch 10 Minuten weiterlaufen. und es passiert etwas. Noch einmal mehr beten, noch einmal mehr dranbleiben und der Durchbruch kommt. Ja, doch wirklich ermutigen mit dem. Geh nicht auf, bleib dran. Der David hat 20 Jahre müssen dranbleiben. Bis das kommt. Und das war einfach der Anfang. Die Geschichte geht weiter. Der hat noch einmal 40 Jahre vor sich. Mit Auf und Abs und links und rechts. Aber er hat die Zeit gebraucht, dass der Herr einen königlichen Charakter hat können aus ihm machen. Und jeder muss uns, will er etwas, er weiss, was wir brauchen, er weiss, was für einen Charakter wir brauchen. Lassen wir uns von ihm schleifen und parat machen für das, was dann kommt. Gut, dann hat Gott eben das Königtum bestätigt. Der David hat die Burg Zion erobert. Wer hätte es anders können sein als der Joab, der dort oben ist, entschlossener Krieger und nachher zum Haupt geworden ist. Ich habe mir das so vorgestellt, ich dachte, es ist ja klar, dass der Joab gerade loshäckelt und durch den Schacht geht. Und gleich haben wir das schon überlegt, der Joab hat Blut an den Fingern, das wissen wir von letztem Mal. Der hat den Abner umgebracht. Ja, und hier macht er die Tat. Er besiegt endlich das Jerusalem. Und dort möchte ich einfach auch sagen, unsere Vergangenheit spielt eigentlich für den Herrn keine Rolle für die Zukunft. Deine und meine Vergangenheit ist nicht entscheidend. Nur in unseren Köpfen disqualifizieren wir uns eigentlich. Der Joab hätte stehen bleiben und sagen, ja, jetzt habe ich den Abner umgebracht, ich gehe nicht. Eigentlich könnte es. Eigentlich wäre es meine Begabung. Der hätte genau gewusst, dass er der Schnellste ist. Und wie manchmal bleiben wir einfach stehen und sagen, ja, ja, ich habe das falsch gemacht, ich kann jetzt nicht. Und das ist nicht, wie der Herr denkt. Nicht im Alten Testament und erst recht nicht im Neuen Testament. Genau für das ist er gestorben. Tun wir uns nicht selber disqualifizieren wegen unserer Vergangenheit. Die hat keinen Zusammenhang mit dem Herrn seiner Zukunft. Sondern gehen wir, und der Joab hat jetzt so einen guten Dienst da. Einfach fürs Reich Gottes. Im 2. Samuel 5, 25 heisst es, David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Gibeon an bis nach Geser. Der David war kein vollkommener Mensch. Das war nur Jesus. Der David hat viele Fehler gemacht. Es werden auch noch viele Fehler kommen vom David. Und gleich hat der David einfach das Herz nach, eben der Mann nach Gottes Herz gewesen. Und zwar einfach, weil er sein Leben immer wieder nach dem Willen vom Herrn ausgerichtet hat. Und es hat sich bei ihm herauskristallisiert, so einen feinen Charakter. Einen feinen, feinen Charakter. Und das ist das, was der Herr mit dir und mir vorhat. Er will, dass unser Charakter sich herauskristallisiert. Er hat sich unterschieden von den anderen Zeitgenossen, eben von einem Joab, Abner und so weiter. All die Männer, die noch kommen, der David war anders gewesen. Ausser der Samuel. Und von einem David können wir wirklich lernen, wie ein geistlicher Mensch kann funktionieren kann. Simmers, bist du, bin ich auf dem Weg, eine geistliche Frau, ein geistlicher Mann zu werden. Dann müssen wir uns schleifen vom Herrn und immer wieder die richtige Attitude haben. Lach dir nicht vom Find einreden. Jetzt bist du bei den Philistern, jetzt ist alles verloren. Jetzt bist du auf der Flucht, der Herr hat seinen Plan nicht mehr. Vergiss es. Im 2. Thessaloniker 3, 13 heisst es, ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Machen wir heute und jetzt das, was uns der Herr gesagt hat. Machen wir heute und jetzt gut, und der Herr wird uns in unsere Berufung einführen. Wir müssen nicht überlegen, wo will ich sein, dann und dann, auf welchem Fleckchen muss ich stehen. Der Herr bringt dich schon dort hin. Der Herr hat etwas vor mit dir, er bringt dich dort hin. Sind wir heute und jetzt treu. Und hören wir, lassen wir uns nicht verdrießen. Und machen wir einfach gut.
Genau, und der David haben, wie mir jetzt so gut gesagt, hat eine ziemliche Trainingssession gehabt. 20 Jahre würde ich doch als Trainingszeit deklarieren, oder? Es gibt andere im Neuen Testament namens Paulus, die 14 Jahre Übung haben müssen machen, bevor sie brauchbar waren. Und Paulus glaubt, wir müssen Theologie lernen. Denn. Definitiv nicht, die hat gewusst. Aber den Charakter den müssen wir entwickelt bekommen. Und das war mit David auch so gewesen. Und ich werde am Anfang einen Vers lesen, in dem Zusammenhang, mir wichtig geworden ist, für diese Zeitspanne. Der ist für euch. Hebräer 10, 36. Geduld aber habt ihr nötig, auf das ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Ganz ein spannender Vers. Geduld brauchen wir alle. Und Geduld und Fuhumhang ist nicht das Gleiche. Es ist mir wichtig, nicht, dass wir dort plötzlich auf die Irritation kommen. Ja, das ist ein geduldiger Mensch, dabei ist nur ein fauler Socken. Das ist nicht das Gleiche. He? Geduld haben wir nötig. Auf das sie den Willen Gottes tut und das Verheißen empfängt. Der David hat 20 Jahre gewartet aufs Verheißene. 20 Jahre. Geduld haben wir nötig. Das ist wirklich etwas, was wir echt trainieren müssen. Das ist einer von den Punkten, wo David trainieren in dieser Zeit einfach. Und das gilt heute noch. Dass wir wirklich Geduld lernen für das, was der Herr mit uns machen will, von dem her. Genau. Und so hat der David, nachdem er sein Königtum erstmal für ganz ehrlich hat, einen ersten Schritt gemacht. Und was war der erste Schritt? Eine neue Hauptstadt. Und zu dieser neuen Stadt möchte ich etwas sagen. Das ist ganz, ganz, ganz interessant. Sowohl bibelhistorisch wie auch lautgeschichtlich. Die Jebusiter waren freche Socken. Sie haben ganz gesagt, du wirst nie herkommen, hast keine Chance, sondern blinde Lamme werden die vertrieben. Jerusalem war eine grosse Stadt, eine relativ grosse Stadt, gut eingemauert, zur damaligen Zeit auch schon relativ gut befestigt. Und die Stadt hat eine Geschichte. Die Geschichte fängt schon an im Josua. Josua 1563 steht. Die Jebusiter aber wohnten in Jerusalem und die Judäer konnten sie nicht vertreiben. So blieben die Jebusiter bei den Judäern in Jerusalem und wohnten bis auf diesen Tag. Während der ganzen Zeit von Josua, wo doch der Herr ein Volk gesagt hat, geht du lädst Land ein, haben sie es nicht hergebracht, Jebus einzunehmen. Die Jebusiter haben sich gewehrt mit Händen und Füßen. Richter 1, 21. Aber die Benjamiter vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Benjamitern in Jerusalem bis auf diesen Tag. Die haben es nicht hergebracht, die Jebusiter aus dem doofen Kaff rauszubringen. Und da ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges jetzt. Manchmal gibt es hartnäckige Finde auf unserem Land. Hartnäckige Finde. Vor manchem Jahr, im New Life, als ich jung war, frisch verdammt, das ist fast 25 Jahre her locker, habe ich mal so ein Computerspiel gespielt, ein Apache-Helikopter, das darum ging, so Missionen zu erfüllen. Und in einem Case Operation Clean Sweep, das heisst einfach alles rausputzen. Und da ist es wirklich darum gegangen, alle Sachen vom Find zu vernichten. Und das ist mir in den Sinn gekommen, während so einem Abendgottesdienst, wirklich als Wort, Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und unser Land einnehmen wollen, dann müssen wir schlussendlich alle finden, aus unserem Land vertreiben. Und wenn wir es nicht können, dann brauchen wir Hilfe. Dann brauchen wir ein Befreiungsgebet, dass das Zeug endlich verschwindet aus unserem Land. Aber das Ziel ist, dass das Zeug alles weggeht. Und Jerusalem war Verheißungsland für das Volk Israel. Verheißungsland. Und jetzt macht der David etwas absolut Gewaltiges. Er tut endlich nach x 100 Jahren endlich Jerusalem erobern für das Volk Israel. Und jetzt, wegen David, gehört Jerusalem endlich zu Israel. Strategisch interessant gelegen, mit seinem Territorium zwischen den beiden Reichen. Ganz an einem guten Ort. Und das hat weltgeschichtliche Implikationen gehabt, als er damals gemacht hat, 3000 Jahre später. Heute ist Jerusalem strategisch von höchster Bedeutung. Vor ein paar Jahren hat einer Botschaft von Tel Aviv auf Jerusalem verlegt. Das hat Wellen geworfen. Jerusalem ist heute ein ultimativer Schlüssel für die Welt. Und diese Stadt hat der David für Israel erobert damals. Das war ein welthistorisches Ereignis, das wir hier anschauen. Mit Konsequenzen bis heute. Absolute Konsequenzen bis heute. Extrem wichtig zu sehen. Was der David da macht, ist absolute Weltpolitik. He? Und zwar richtig. Mit Konsequenzen bis heute. Mit Ärger bis heute. Durch mich ganz, ganz wichtig. Oder? Ist sehr interessant, sehr strategisch interessant gelegene Stadt. Und die ist jetzt endlich im Besitz von Israel. Dort, wo sie hergehört. Und nachher, auch interessant zum Beobachten. An Reaktionen aufgrund von dieser Eroberung von dieser Stadt. Vers 10, und Davids Macht nahm immer mehr zu, und der Herr, der Gott Zebot, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, da sie David ein Haus bauten. Der Hiram war ein König von Tyrus, Syrien bzw. Libanon. Ganz, ganz spannender Ort. Heute noch das Thema, manchmal extrem judenfreundlich, manchmal nicht so. Sehr unterschiedlich, kommt sehr darauf an. Der Tyrus hat gemerkt, dass der David etwas ganz Spezielles ist. Und hat dem David Leute und Holz geschickt, damit der David ein gutes Haus bauen konnte. Und die Geschichte ist lang geworden. Und zwar sehr lang. 1. König 5, 15 heisst es. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Boten zu Salomo. Denn er hatte gehört, dass sie ihn zum König gesalbt hatten an seines Vaters Stadt. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. Und Salomo war ein weiser Mann. Und hat Hiram behalten. Und er hat ihm das Holz geliefert und die Handwerker für den Tempel. Der Hiram von Tyrus. Es ist manchmal schon interessant, wenn Leute weise sind und erkennen, wie die Leute von Issachar, was geschlagen hat an Zeit. Und der Hiram hat es gecheckt. Du hast Freundschaft geschlossen mit dem David. Das ist ihm extrem gut bekommen, schlussendlich. Und Hiram ist ein Freund geworden von ihm. Ein König, ein fremder König, hat sich dem David angeschlossen und gemerkt, der Mann, der hat etwas. Und der David hat vor allem etwas gemerkt. Und das ist mir jetzt extrem, extrem wichtig. Der spannendste Nebensatz für mich in diesem Kapitel kommt jetzt. 2. Samuel 5, Vers 12. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. Und das ist der wichtigste Nebensatz, was es überhaupt gibt hier. Der David war 7,5 Jahre König über Juda und jetzt ist er König geworden. Über Israel, erobert Jerusalem und erkannte, dass der Herr ihn bestätigt hat, nicht wegen ihm, nicht wegen David, sondern wegen seinem Volk Israel. Und das ist jetzt eine absolut ultimative Message für uns alle. Es geht nicht um dich und mich. Es geht nie um dich und mich. Es geht immer ums Reich Gottes. Nie du bist das Zentrum. Der David, der König, mit Heeresmacht von 100'000, die zugefallen sind, erkannte um seines Volkes Israel willen. So wichtig. Leute, es geht nicht um euch. Es geht nicht um euch. Es geht ums Reich Gottes. Und es geht allen vor allem um die, die verloren sind. Und das ist mir so, so wichtig, dass wir das erkennen. Und wenn der Herr uns rettet, Halleluja, er sieht uns. Die, die sich bei mir entschieden haben, es ist von euch gegangen, nicht um mich. Denn. Die, die sich bei euch entschieden haben, es geht um die, nicht um euch. Eigentlich ist es schon um die gegangen. Es geht immer noch ein bisschen um die, aber es geht primär um den Herr und sein Reich und sein Volk. Wo er gerne will, dass noch mehr dazukommen, die der Herr noch nicht kennen. Dass noch mehr Menschen gerettet werden. Der ganze Giftmix, den wir haben, und alles, was wir bekommen vom Herrn, das ist nicht für uns. Das ist nicht zum Wohl von anderen Menschen. Und das Lustige ist, wenn wir das begreifen und das für anfangen machen, dann werden wir glücklicher, als es um uns geht. Leute, ich sage euch, es ist nichts Schöneres, wenn man das Leben kann verschenken kann anderen Menschen. Manchmal ist es so krampf, gewisse Leute können so mässig anstrengend sein. Und gleich unter dem Strich gibt es nichts Besseres. Und David hat erkannt, dass der Herr ihn eingesetzt hat. Nicht wegen ihm, sondern wegen seinem Volk. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Das ist so wichtig, dass wir das checken. Ganz, ganz wichtig. Oder? Der Herr hat immer, immer viel ein grösseres Bild. Der Herr denkt nicht in Mark und Adi und Richards. Der Herr denkt, ich will die ganze Welt retten. Und ich will den Mark und Adi und Richard brauchen dazu, ja, aber es geht mir um die Einzelnen, aber vor allem um das Ganze. 2. Petrus 3, Vers 9 heisst es. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wenn es einige von einer Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Da! Jetzt wird ein guter Vers zitiert. Ich möchte einen anderen zitieren, der ganz nach ist an dem Galater 6, Vers 10. Darum, solange ihr aber Zeit habt, Gutes zu tun, lasst uns Gutes tun. Jedermann meist aber an den Glaubensgeschwistern. Das ist der Auftrag, wo der Paulus der Galater gibt, ganz am Schluss, bevor der Segensgruß kommt. Lasst uns Gutes tun an jedermann. Am meisten an unseren Geschwistern, die wir kennen. Gutes tun für Menschen ist das Ziel. Wenn es der Brütsch ist, oder Brütsch ist, top Brütsch ist, ja, muss speziell schauen, bei einem ist gut. Gut macht Niki, du nicht mehr helfen. Ja, der Herr wird, dass wir anderen Menschen Gutes tun. Weil er uns Gutes tut. Weil wenn wir alle einander Gutes tun, tun wir alle einander Gutes und ihnen geht es gut. Das ist noch lustig eigentlich, wenn du das überlegst. Ein ganz spannendes Element. Oder? Wenn die Josti mir gut und ihm tun wir uns gegenseitig gut, dann geht es uns beiden noch gut. Das ist super gut. Dann geht es uns nämlich wirklich gut. Und das ist das Ziel. Und das finde ich so faszinierend, wie David das erkannt hat, in seinem ersten Kampf oder in seiner ersten kriegerischen Amtshandlung, nachdem er König geworden ist über alles. Nachher kommt ein interessanter Einschub zu seinem schwächsten Bereich. Das ist die Familie. Jetzt hat er noch mehr Frauen genommen, wenn er schon genug durcheinander hatte. Dann haben ein paar mehr genommen in Jerusalem, unter anderem Bathseba. Über die Geschichte werden wir uns deutlich unterhalten. Nicht sehr positive Geschichte. Und gleich ist es so interessant, dass 2 von diesen Söhnen schlussendlich im Stammbaum Jesu vorkommen. Warum 2? Es ist noch interessant, wenn wir die beiden Stammbäume nämlich anschauen, in Lukas und in Matthäus, die sind nicht gleich. Aber was ganz interessant ist, beide gehen vom David aus auf einen Sohn von der Bathseba. Also es ist nicht nur das Eichste, was er gemacht hat mit diesen Frauen, denn nachher ist er noch gut rausgekommen mit noch mehr Frauen. He? Ist auch noch wichtig. Und gleich war es ein Kapitel, wo wir wissen, dass er einfach Stress und Ärger geht schlussendlich. Und nachher, als letztes spannendes Element, ist die Situation, dass er hergeht und der Auftrag, den der Saul hatte, fällt davon wirklich abschließen. Und er kämpft gegen die Philister. Und das mit diesen Philister ist ganz, ganz eine spannende Sache. Und die, die Männer-Bible-Study sind, die mögen sich an einen Vers erinnern, den wir letzten Dienstag Morgen gelesen haben. Und der Vers ist, das Kapitel grundsätzlich ist für mich absolut spektakulär. Wir lesen den Zephania. Ich hätte gar nicht gewusst, dass der Prophet gibt. Sensationelles Kapitel. Zephania 2. Wenn wir das anschauen, weltgeschichtlich, da geht er absolut die Schuhe auf. Und wenn ihr euch einen Vers anschauen, wo der Zephania geschrieben hat, 600 vor Christus, 620 vor Christus. Zephania 2, Vers 4 steht folgende Aussage. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden, Aschdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. Und von Gad steht nichts mehr. Die vier Städte hier sind vier von den fünf Hauptstädten der Philister, die er hier erwähnt. Eine gibt es nicht mehr. Gad war schon erledigt. Und der David kämpft gegen die Philister, die diese Hauptstädte hatten. Und jetzt schauen wir im Jahr 2020, wie es aussieht. Ekron ist eine Ruine. Ashdod und Aschkelon gehören zu Israel. Nur noch Gaza fehlt. Der Vers allein für mich lenkt aufgrund von der Tatsache, dass wir jetzt 2600 Jahre zurückschauen können, zum Bestätigen, wie wahnsinnig präzise und wahrhaft das Wort Gottes ist. Was der Herr sagt, passiert. Vier von fünf Städten sind nicht mehr existent für die Philister. Eine haben sie noch. Und es ist ein absolutes Ärgernis in diesem Bereich. Ein absolutes Ärgernis. Genau wie damals. Weil damals, vor 3000 Jahren, vor 3500 Jahren, wo Israel das freie Land reinnehmen konnte, sie die, sorry Ausdruck, keinen Philister in den Weg gebracht haben. Heute noch Ärger. David schaut aber ziemlich heftig dafür, dass die Philister, zumindest zu seiner Zeit und Zeit von Salomo, echt keinen Platz hatten. Es hat sich dann wieder ein bisschen geändert, leider. Das Ärgernis ist immer noch da. Aber David kämpft gegen die Philister. Und wie er kämpft? Wie kämpft er? Das ist das, was mich so begeistert. Er kämpft unter dem Herrn. Zuerst schon Macht. Und David befragt ihren Herrn. Hey, es wäre ja nicht das Schwierigste gewesen, mit dieser Armee, die er zusätzlich hatte, ein bisschen auf die Pauke zu holen. Hey? Weil wir haben x 100'000 gehabt, die noch gekommen sind, auf Hebron. Und vorher hat er von Ziklag schon 100'000 mitgenommen. Hey? Das war ein ziemliches Heer gewesen. Das war eine echte Macht gewesen. Er könnte sagen, so, jetzt Mann, jetzt gehen wir aber und machen den Fischen gar raus. Hey? Nein, fragt der Herr. Und der Herr sagt ihm, gang und tu, und das erste Mal ganz normal. Und das ist das, was ich heute Morgen vergessen habe. Erstens mal hat er gesehen, folgendes, Vers 20. Der Herr hat die Reihen meiner Feinde vor mir durchbrochen. Nicht ich, der Saul hat immer gesagt, ich bin wieder gross gewesen, statt immer. Der David sagt, der Herr hat die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Er hat es gemacht. Er hat erkannt, dass der Herr sowohl gesagt hat, wie, und es dann auch schlussendlich durchgeführt hat. Und so hat er dann gewonnen. Und nachher, und das ist spannend, mega spannend, ganz wichtig für uns, wenn es darum geht, unsere Finder in unserem Leben zu besiegen. Vers 21. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück. Das ist klar, das haben sie mitgenommen. Das war eine Kriegsstrategie, du musst deine Götter mitnehmen. David aber und seine Männer nahmen sie mit. Und jetzt ist wichtig. Jetzt, 1. Chroniker 14, 12. Die befahl David mit Feuer zu verbrennen. Extrem wichtig. Fundamental entscheidend. Wenn wir den Feind besiegen, lässt er Götze zurück. Er lässt Sachen zurück, die uns verführen können. Und der Herr sagt folgendes, in 5. Mose 7, 5. Ah, ist so spannend. Ab Vers 4, so heisst es dort, denn sie werden eure Söhne mit Abtrünnig machen, dass sie an anderen Göttern dienen, so wird man an das Herrn Zorn entbrennen über euch, und euch bald vertilgen, sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abbrauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Und der David hat richtig Krieg geführt. Neben dem, was er hergefragt hat, Herr dafür, ist der Herr gegangen, konsequent durchzog, was der Herr gesagt hat. Das Paar hat sie mitnehmen, er hat gesagt, Leute, die werden verbrannt. Wir verbrennen alle Götzen. und von fremden Göttern, fremden Völkern kommen. Das wird verbrannt, damit es keine Kraft mehr hat in unserem Leben. Konkretes Beispiel: Zigis, Cannabis, Bücher, CDs, manchmal Schocke, was auch immer. Verbrennt das, was Götzen sind, von der Lust, von der Minderwert, was auch immer. Verbrennt die Götzen. Sonst führen sie sich wieder zum Verfall. Verbrennt die Götzen, so wie es David gemacht hat. Und so hat er den Sieg errungen über die Philister immer wieder. Verbrennt die Götzen ist mega wichtig. Verbrennt die Götzen. Die haben nichts zu suchen in eurem Leben, wenn ihr dem Herr wirklich dienen wollt. Ganz wichtig, und ihr wisst, dass eure Götzen sind. Dort hinten dann ist eine Macht. Vielleicht ist die Macht weg, aber der Götze ist noch da. Dann verbrennt den Götzen. Der macht euch das Leben nur anstrengend. Mega wichtig. Und dann ist es weitergegangen. Die Philister sind hartnäckig, sie sind wiedergekommen. Und nachher ist der David wiedergegangen und der Herr gefragt, und der Herr hat etwas ganz anderes gesehen, etwas völlig etwas anderes. Aber etwas oberspektakuläres. Und ja, heute Abend wieder Hühnerhaut bekommen, wenn ich es lese. Ich bekomme immer Hühnerhaut, wenn ich es lese. Vers 24. Und wenn du hörst, wie das Rauschen den Wipfeln der Backen so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen, vor dir her zu schlagen, das Herr die Philister. Und wenn du hörst das Rauschen, dann ist der Herr ausgezogen vor dir. Das gibt mir Hühnerhaut, weil der Herr läuft für uns. Wenn du hörst das Rauschen, wenn das Rauschen vom Herr gehört, dann müsst ihr gehen. Eure Berufung, wenn das Rauschen vom Herr gehört, dann müsst ihr laufen. Weil dann ist er dran, vorauszulaufen. Und dann müsst ihr gehen. Weil dann geht er voraus und macht den Platz für euch. Und wenn ihr ihn verpasst, dann kommt er irgendwann schon wieder, aber er hat etwas verpasst. Wenn das Rauschen vom Herrn kommt, dann müsst ihr gehen. Und der David hat es gewusst. Und er hat es signifikant verdöffelt über mehrere 20, 30 Kilometer, ein Riesengebiet, und er schlussendlich dort wirklich besiegt hat. Wo da gestanden ist, nach dem Abschnitt von dem her, oder? Der David hat sich schulen ist in der Schule geblieben, hat erkannt, dass es nicht um ihn geht. Hat der Herr gefragt, wie er laufen soll, und ist gegangen, wo der Herr gelaufen ist. Sind wir Menschen, die dranbleiben, die uns schulen lassen, die wissen, dass es nicht um uns geht. Weil der Herr einen Auftrag hat für uns, damit die Welt gerettet wird. Gehören wir ihn, und wenn er geht, sind wir parat, zum Hingen nachzulaufen. Amen.